SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Angst und Schrecken müssen erleben, das ist eigentlich nicht etwas, was wir uns in unserem Alltag wünschen. Aber uns freiwillig in Angst und Schrecken versetzen, indem wir zum Beispiel Thriller schauen, Horrorgeschichten lesen, Radiokrimis hören, wo uns so richtig das Fürchten lehren, das tun viele von uns leidenschaftlich gern. Die Lust am Gruseln, die ist es auch, die unser Schreckmümpfeli auf Radio SRF 1 zum Kulthörspiel macht. Und das seit ganz genau 40 Jahren. So ein Kurzkrimi kommt jeden Montag zur Nacht am 11. Wir gehen in dieser Stunde ins Hörspielstudio von SRF zu Basel. Und wir wollen hier einmal dabei sein, wenn so ein Schreckmümpfeli entsteht. Wir erfahren, wie ein gruseliger Text in ein Hörspiel verwandelt wird, sodass einem beim Hören Tor zu Berg stehen. Horrorgeschichten und Monster, die haben auch in der Literatur und im Film eine lange Tradition. Und auch dort wollen wir hinschauen. Aber zuerst wollen wir noch etwas klären. Warum hat der Mensch eigentlich so Lust auf Angst und Schrecken? Das ist der Doppelpunkt vom SRF-Redakteur Jürg Gyninger.
Der Mensch hat Lust auf Angst und Schrecken. Ein klassischer Ort vom Horror bis heute ist die Geisterbahn an der Kilby. Man sitzt in einem engen Wagen. Die Tür der Geisterbahn geht auf, man fährt ins Stockdunkle, es stinkt und ist warm. Wegen der Kurven der Bahn schlitzt es einem hin und her. Es ist ein paar Sekunden hell, ein Sarg geht auf, ein Skelett taucht daraus raus und grinst einem an. Dann wieder dunkel. Ein Blitz verschreckt, ein Monster schlitzt einem entgegen und verschwindet gerade noch rechtzeitig, bevor man dort durchfährt. Plötzlich streift einem ein Lumpen ins Gesicht. Draussen vor der Geisterbahn lässt sich ein Bub nicht überreden, mitzufahren. Jugendliche lachen. Nicht alle wollen zugeben, dass sie ein bisschen Angst hatten, weil eine Geisterbahn heute ist ja vor allem noch kribbelige Nostalgie.
Nein!
Ja!
Ja, es hat Spass und es hat etwas, was von der Kopf durchgeht. So wie eine Spinne.
Ja!
Da kommen ein Skelett so rauf, gegen rauf. Und es hat so eine Leute, die tot ist am Boden. Und nachher gehen wir.
Ja, eine Kiste so, da.
Ja, ich habe mich schon ein bisschen gefürchtet, aber im Endeffekt war es auszuhalten.
Ich bin der Paul Leupi, Schausteller und der Sekretär vom Schaustellerverband Schweiz. Den Nervenkitzel suchen die Leute auf der Geisterbahn. Und das Ungewisse, was kommt auf mich zu? Wird die Angelenkerin, hat es irgendwelche Fäden, die einem übers Gesicht ablaufen? Das macht es aus. Und es ist nichts Spannenderes, als bei einer Geisterbahn am Starter zu sein und die Wege reinzulassen und die Spannung zu spüren, die die Leute haben.
Ja, nicht schlecht. Ein bisschen gruselig, gell?
Hast du Angst gehabt?
Ein bisschen. Also vom Geist.
Offenbar sucht das Publikum das. In der Geisterbahn hat es ein Mikrofon und man hört draussen die Geuss und die Schreie drinnen. Und man sieht dann auch die erlösenden Gesichter, wenn die Fahrgäste rauskommen. Offenbar suchen die Leute das in der heutigen Zeit.
Die Geisterbahn war cool. Also ich bin jetzt zum zweiten Mal. Nora, hast du Angst gehabt?
Fest. Es hat so böse drinnen und dann das wegen dem hatte ich Angst.
Und es gibt durchaus Leute, die gerade wieder zur Kasse gehen und sagen, jetzt wollte ich es ein zweites Mal durch. Ich habe die Hälfte der Zeit Augen zugegeben. Ich wollte doch noch alles sehen.
Die Geisterbahn, ein nostalgischer Ort vom Unheimlichen und vom Horror. Der Horror, die Angst in der Unterhaltung, die hat eine lange Tradition. In den 60er Jahren vom letzten Jahrhundert sind sie zum Beispiel im Film zelebriert worden. In den Thriller mit Geschichten vom britischen Schriftsteller Edgar Wallace.
Und nun, meine Herrschaften, folgen Sie mir bitte in die Nebenräume.
Hi, you. Ich frage Sie etwas. Manieren haben diese Europäer. Hi.
Tot?
Vor 50 und 60 Jahren noch haben sich die Menschen gern durch die Geschichten verschrecken. Geschichten, die auf Schlösser gespielt haben, in schottischen Moorlandschaften, auf einsamen Strassen zur Nacht, mit Exzentrikern und Psychopathen, die von der Polizei gejagt worden sind.
Good evening, ladies and gentlemen.
Weltberühmt für seine Thriller voller Schrecken, Angst und Horror ist der britische Filmemacher Alfred Hitchcock gewesen. Der Sohn von einem Gemüsehändler und aufgewachsen in der Nähe von London. Berühmt wurde ist er mit Filmen wie «Der Mann, der zu viel wusste», «Frenzy», «Die Vögel» oder «Psycho». Im Film «Psycho» wird die Frau, die Mary, unter der Dusche erstochen. Eine Szene, die in die Filmgeschichte eingegangen ist. Und eine, die auch heute noch unter die Haut geht.
Und als der Duschvorhang geöffnet wurde, war das Gesicht anfangs durch den Dampf verdeckt. Dann aber sah sie es vor sich, nur ein Gesicht, das durch den Spalt blickte, wie eine Maske mitten in der Luft hängend. Ein Kopftuch verdeckte die Haare, die verglasten Augen hatten einen unmenschlich starren Ausdruck. Aber es war keine Maske, es konnte keine sein. Die Haut war kreideweiß gepudert, auf den Backenknochen saßen zwei hektische Rougeflecken. Es war keine Maske, es war das Gesicht einer verrückten alten Frau. Mary fing an zu schreien, da wurde der Vorhang noch weiter geöffnet und eine Hand mit einem Schlachtmesser tauchte auf. Es war das Messer, das ihr eine Sekunde später den Schrei abschnitt.
My name is Alfred Hitchcock and this is Music to be Murdered By. It is mood music in a jugular vein. And I hope you like it.
Musik war auch für Alfred Hitchcock ein wichtiges Mittel, Spannung zu erzeugen. Und er hat dem Zuschauer zum Beispiel auch Informationen gegeben, die die Figuren im Film selber gar nicht gewusst haben. Damit war Schrecken und Mitfiebern bis hin zur Angst vorprogrammiert. In einem Interview von 1961 in der Schweiz hat er über seine Filme erzählt.
Nun, Herr Hitchcock, vielleicht eine erste Frage, die wohl vielleicht gerade ins Zentrum Ihrer Arbeit, Ihrer Filme, Ihrer Kunst führt. Gibt es eigentlich einen tieferen Grund dafür, dass Sie Ihr Publikum in Angst und Schrecken oder sagen wir in Spannung versetzen?
In jedem Mann ist Angst. Und die Publikum hat auch eine Teil von dem Masochist. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja.
Dass Schmerz ist schrecklich, aber ich suche ein Beispiel. Wie sagt man dem Bahn, das geht so?
Die Achterbahn, meinen Sie? Die Achterbahn.
Achterbahn.
Ja.
Wir sagen auch Englisch Rollercoaster.
Ja, ja.
Hier geht die Leute und schreien, aber ist ein Moment, wenn vielleicht die Bahn geht kaputt,
ja,
und die Schrei ist anders.
Ja, ich verstehe.
Das
ja,
ist
ja
eine feine Line zwischen was ist falsch im Angst. Und was ist echt?
Jawohl. Ja.
Und wenn eine Leute sitzt im Theater und sieht im Film und hat viel Spannung,
ja,
er kann sagen, aber das ist nicht ganz echt, weil ich sitze in einem Stuhl hier. Verstehen Sie?
Ja, ich verstehe gut, ja.
Und so, jeder Mann hat Lust. Man nimmt den Fuß in dem sehr, sehr kalten Wasser, wie eine Probe. Und das ist dasselbe. Verstehen Sie, was ich meine?
Warum haben die Menschen Lust auf Angst? Der Mensch ist immer wieder mal Masochist, sagt Alfred Hitchcock. Und wenn er weiss, dass es gut rauskommt für ihn, dann ist es nur ein Schmöcken an der Angst. Es ist etwas Urmenschliches, das sagt Zürcher Psychologin Regula Isring.
Es kräuselt im Bauch, es tut physiologische Prozesse in Gang setzen. Aber das ist schon lange, weil das hat den Überlebensmechanismus in Gang gesetzt, weil es ja Stress auslöst. Dann nehme ich an, das hat das zu tun mit diesen uralten drei Möglichkeiten, die wir überhaupt haben, um zu reagieren. Und das ist Angriff, Flucht und Todstellen. Mehr haben wir nicht, auch heute nicht. Und darum ist es wahrscheinlich heute immer noch das Gleiche.
Und die Angst, die ist auch urmenschlich.
Die grösste Angst ist die vor dem Alleinsein, allein gelassen werden. Die zweite ist die vor dem Wahnsinnigwerden, also Kontrolle verlieren, abhängig sein. Und die dritte ist die Angst vor dem Sterben, nicht vor dem Tod.
Die Angst, Spannung, ein Schreck erleben, ohne dass einem etwas passiert dabei. Die Lust, die gibt es auch beim Hören vom Schreckmümpfli, einem Mini-Hörspiel von Radio SRF 1. Schreckmümpfli gibt es seit genau 40 Jahren. Thriller, Gruselgeschichte, Horrorgeschichte, manchmal Comedy, aber immer eine gute Nachtgeschichte, die einem die Nerven strapaziert.
Ich sage jetzt einmal, wenn ich jetzt Werbung machen müsste oder quasi die Sendungsbeschreibung, müsste es heissen, so ein wohliges Gruseln. Ich sage mal, es ist vielleicht ein bisschen eine Grundverabredung mit dem Publikum, dass es unter dem Strich dann so ist, dass es ja doch nicht ganz ernst ist.
Das ist der Reto Ott, Hörspielregisseur bei SRF 1.
Ich bin mit dem aufgewachsen. Also ich selber habe als Jugendlicher unter der Bettdecke das Schreckmümpfli gehört. Und ich finde das absolut hammermäßig toll und es ist wirklich radiomäßiges Unikat, dass wir da jetzt etwas haben, das tatsächlich Generationen verbindet. Und es ist offenbar ja so bei den Hörern. Das ist jetzt, die meisten Gefäße werden ja von einem Alter, man kann es relativ genau zuordnen, was von wem gehört wird. Schreckmümpfli wird von allen Alter gehört. Und das finde ich als Macher ganz toll.
Das Konzept dahinter sei zeitlos, sagt Reto Ott.
Schreckmümpfli ist in einer kurzen Form, erzählt das etwas Kriminelles meistens. Und der Trick beim Schreckmümpfli sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist ein sehr pointierter, überraschender Schluss. Ohne eine Schlusspointe von der überraschenden Art gibt es kein Schreckmümpfli. Und das Zweite ist, dass möglichst einer mindestens eine kleine Prise Ironie, vielleicht sogar Schadenfreude, sollte oder kann dabei sein.
Es ist kalt.
Es ist eisig kalt.
Es wird nicht lange dauern.
Sie gab ihm einen Schlüssel.
Charles ist heute Abend allein zu Hause. Er sieht bis um 10 Uhr fern und dann geht er nach oben ins Bett. 5 Minuten später schläft er. Es bleibt dir überlassen, wo und wie du es machst. Ich komme um 11 von einem Gemeindeabend nach Hause.
Mrs. Coleman, sind Sie auch wirklich sicher, dass Sie das wollen?
Natürlich bin ich sicher. Du weißt doch, was für ein Langweiler Charles Coleman ist und dass mich seine Trinkerei um den Verstand bringt.
Ein ganz wesentliches Element, gerade auch bei den Sachen, die einen gewissen Grusel auslösen, ist sicher die Auswahl der Stimme. Da gibt es gewisse Stereotypen. Also ich sage jetzt mal gerade die Stimme von einem Bösewicht. Es gibt irgendjemanden, der den Verdacht aufkommt in den ersten paar Minuten, das sind Kinderschänder. Das kann man natürlich stimmlich, hat man vielleicht irgendein Klischee im Kopf, wie der könnte tönen. Und das ist natürlich nicht so, dass ein Schauspieler dann das macht und dann die Stimme verstellt, sondern irgendwo muss die Stimme das schon mittragen. Irgendeine Form, irgendetwas Verdächtiges muss dann schon in der Stimme sein. Oder in einem anderen Fall auch eine gewisse Unschuld. Das gibt es ja auch, ist auch so ein Stereotyp. Ganz häufig sind ja Täter, die man am Anfang den Eindruck hat, oder Täterinnen, die sind ja völlig unschuldig. Das kann man dann in der Stimme, das kann dann durchaus mit der Stimme so, kann man das darstellen. Das ist sicher einmal sehr, sehr wichtig, dass man die passende Stimme hat. Dann ist es eine Frage der Rhythmisierung. Pausen machen, das heisst eine Frage vom Tempo, wie schnell, wie langsam ist es. Eben tut man das dann so ein bisschen langsam aufköcheln. Das ist wie bei den Satiren auch, dass man die Pointe richtig setzt und so weiter. Und dann ist es natürlich eine Frage von dem, was man dazu gibt, von dem Effekt, beziehungsweise auch, es ist ganz verschieden. Eben, da gibt es verschiedenste Stile, wie man das macht. Es ist aber natürlich schon so, bei einem Schreckwimpfli kann man etwas machen, wo man bei normalen Hörspielen nicht sehr häufig macht. Also zum Beispiel kann man mal eine richtig schön dicke, fette Explosion machen. Also es gibt irgend so ein Schreckmümpfli von so drei lustigen Bankräubern, die irgendwie alles super durchdacht haben, der Coup ihres Lebens. Und am Schluss stellt sich heraus, irgendein Fehler ist passiert und sie jagen sich alle drei in die Luft. Und diese Explosion, das ist natürlich etwas, wo man auch mit Technikern im Hörspielstudio zusammen, da schafft man dann schon gerne mal einen halben Nachmittag nur an dieser schönen, fetten Explosion. Was ganz wichtig ist, und das ist im Schreckmümpfli sehr häufiges Mittel, in vielen Schreckmümpfli gibt es einen Erzähler, in seltener Fall eine Erzählerin. Und die Erzählerstimme, die erfüllt quasi die Funktion beim Film, wie beim Film von einer Kamera. Das heisst, die tut die Aufmerksamkeit der Hörer auf gewisse Sachen richten. Oder die Ironie, die in den Schreckmümpfli ist, die Ironisierung, passiert sehr, sehr häufig durch die Erzählerstimme. Und das Interessante ist, wir tun eigentlich gern für die Erzählerstimme, nehmen wir Leute, die schon praktisch vor 40 Jahren dabei sind. Natürlich nicht nur. Aber es ist häufig ein gewisser leicht altmodischer Stil von Sprechen, Rezitieren aus der früheren Zeit vom Radio, der gerade mit der Ironie zusammen genau die richtige Mischung bringt. Also insofern stecken wir da schon sehr stark in der Tradition. Im Übrigen ist die Tradition natürlich im Signet auch schon völlig angelegt.
Seit 19 Jahren waren sie verheiratet. Und seit 6 Jahren sprachen sie nicht mehr miteinander. Sie verkehrten nur noch schriftlich. Kleine Zettel gingen hin und her. Stichworte. Stichworte der Bosheit.
Dort, wo die Schreckmümpfli-Hörspiele entstehen, das ist zum Beispiel in Basel, im Hörspielstudio von SRF, im Radiogebäude tief im Boden unten im zweiten Untergeschoss.
Die ins Knie. Damit sich wird er geleimt.
Wir sind dabei, wenn Schreckmümpfli mit dem Titel «In Würde töten» entsteht. In dieser Geschichte, wo ein Mann, der unheilbar krank ist, mit der Hilfe einer Sterbehilfeorganisation aus dem Leben geht. In dem Moment des Sterbens wird es aber dramatisch. Er will nämlich noch jemanden umbringen, bevor er selber tot ist. Mit dabei bei diesen Aufnahmen sind die Schauspielerinnen Jeanne Deveau und Sully Rötlisberger, der Schauspieler Michael Schacht, der Techniker Basil Kneubühler und der Regisseur Reto Ott.
Und dann sagst du noch «so». So. Genau. Und dann gehst du einen Schritt auf ihn zu und dann nochmal, jetzt geht es ja langsam los.
An dem Morgen von diesen Aufnahmen trifft man sich in einem kleinen Raum neben dem grossen Hörspielstudio und übt und bespricht den Text das erste Mal.
Ich kann auch gehen.
Sitzen bleiben.
Genau, und das kannst du jetzt irgendwie
sitzen.
Fast, das ist vom wegen Zweiter Weltkrieg. Ich glaube, der hat auch so eine leicht militärische Seite.
Sitzen
und,
bleiben.
Nee, und genau, und außerdem will ich nicht.
Und außerdem will ich nicht, dass mir jemand dabei zuschaut.
Ich kann auch gehen.
Sitzen bleiben.
Ja, Eigenmann.
Genau, sitzen bleiben, da würdest du dann die Pistole laden, sehr wahrscheinlich. Also wir haben keine natürlich, aber versuch's mit der Angst zu dosieren.
Nach einer halben Stunde ist mir offenbar soweit. Die Schauspieler gehen in den Teil vom Studio, wo die Mikrofone stehen. Der Raum sind eigentlich gerade mehrere Räume, wo alle eine andere Akustik haben. Man richtet alles ein, weil, obwohl man nicht wie auf der Theaterbühne spielt, mit Zuschauern, muss man doch am richtigen Ort sitzen oder ganz genau von A nach B laufen, damit man den Raum, das Weitere weg oder das Nähersein, auch hört. Weg.
So, da ist das Ding drin.
Der Regisseur Edo Ott sitzt jetzt im Technikraum gegenüber von den Schauspielern, abgetrennt mit dicken Glasscheiben, aber verbunden durch Lautsprecher und Mikrofon. Die Aufnahmen fangen an.
Szene 1, Teil 3, die erste. Und bitte.
Ich frage Sie nochmal, sind Sie sich ganz und gar sicher, dass Sie heute Ihrem Leben ein Ende setzen wollen?
Todsicher. Ich konnte mich nicht selber entscheiden, auf diese Welt zu kommen. Ich habe mir meine Eltern nicht ausgesucht. Nicht mal meinen Beruf konnte ich damals selber auswählen. Und diese Diese Scheißkrankheit war auch nicht meine Idee. Jetzt will ich wenigstens sterben, wann ich will.
Aber Ihre Frau haben Sie sich doch selber ausgesucht.
Tja, aber viel Auswahl hatte ich nicht.
Ja genau, aber dann wirklich so nach dem Motto, nee, nach dem Motto, dies, ich bin quasi zwangsverheiratet worden. Verstehst du?
Ja, ja.
Nach einem halben Tag ist das Hörspiel im Kasten. Und das tönt dann zum Beispiel so.
Ich habe in meinem Leben Bäume gepflanzt, ein Haus gebaut, eine Firma gegründet. Ich habe zwei Kinder gezeugt.
Herr Eigenmann, was möchten Sie? Sagen Sie es schnell, Ihre Zeit läuft ab.
Ich habe also Leben gegeben. Aber noch nie in meinem ganzen Leben habe ich Leben genommen. Das fehlt noch in meiner Vita.
Herr Eigenmann, Sie sind gerade im Begriff, sich das Leben zu nehmen.
Ja, aber ich möchte jemand anderen.
Herr Eigenmann, um Gottes Willen, was wollen Sie mit der Waffe? Ich bitte Sie, was soll das? Ich wollte schon
immer ein Schreckmümpfeli lebt von der spannenden Geschichte, vom Horror von einem Alltag oder von einem grausamen Verbrechen, das einem Nackenhaar aufstellt. Von Psychopathen, die morden, von grausamen Machtspielen zwischen Ehepartner oder Geschäftskollegen. Ein Hörspiel lebt grundsätzlich und das anders als der Text auch von den Geräuschen, von den inszenierten Szenen, von Ambiance und von Musik.
Letztlich, was wir machen in unserem Job jetzt als Hörspielregisseure, wir sind Wirkungsmechaniker. Und das ist bei den Schreckmümpfeli ganz besonders wichtig. Und in Englisch heißt das dann «playing on your nerves». Also was wir ja erreichen wollen, ist, dass bei den Leuten im Kopf, bei den Leuten, die das hören, im Kopf halt der entsprechende Film abgeht. Und das erreicht man auch mit den richtigen prägnanten Geräuschen.
Der Film im Kopf, das Kino im Kopf, das macht zum Beispiel Miriam Emmenegger. Miriam Emmenegger ist Audiotechnikerin bei SRF. Zusammen mit dem Regisseur baut sie die Aufnahme mit den Schauspielern und Geräusche und Musik zum fertigen Hörspiel zusammen. Der Miriam Emmenegger, ihr Reich, ist im Radiostudio Zürich. Ein kleiner Raum, vollgestopft mit Technik. Ein riesiges Mischpult mit Knöpfen, Fader, kleinen, roten, grünen und gelben Lampen und einem Bildschirm, wo man die Aufnahmen sehen kann, wenn man sie abspielt. Die Töne, die Aufnahmen, kann sie auf dem Bildschirm mit der Maus verändern, etwas abschneiden oder etwas dazu tun. Wir geben einem einen Text, also einer Szene, einen Raum, sagt Miriam Emmenegger.
Ein Raum geben heisst einerseits Geräusche dazu machen. Also wenn ich draußen bin, dann pfeifen vielleicht die Vögel im Wald. Oder wenn ich an einem See bin, dann höre ich natürlich den See ein bisschen plätschern. Das nennen wir dann Ambiance dazu geben. Oder dann gibt es natürlich noch einen Raum im Sinn von, wenn ich jetzt in einer Kirche sein würde, dann würde ich dann einen Kirchenhall dazu tun. Oder in einem Stegenhaus ist es auch viel halliger wie in einem Schlafzimmer. Und so tut man dann mit diesen Sachen spielen. Und macht dann ein Kino im Kopf dann eigentlich mit diesen Geräuschen und diesen Ambiance und diesen Hall.
Wie tönt das? Die Miriam Emmenegger macht ein Beispiel von einem Schreckmümpfeli.
Wir haben jetzt das heute fertig produziert. Das ist jetzt eine Erzählerin, die uns etwas erzählt. Und jetzt hören wir mal rein, wie das tönt, wenn nur sie etwas sagt.
Am Dienstagabend stand Heini im Dunkeln auf der alten Brücke. Es regnete in Strömen. Er hatte keinen Schirm und war klatschnass. Durch die wasserbesprenkelte Brille konnte er kaum etwas sehen. Er wischte sich übers Gesicht. Weit hinten tauchte eine Gestalt mit einem Hund an der Leine auf und näherte sich rasch. Ein junger Mann mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze. Der Hund schnüffelte aufgeregt an Heinis Hosen. Heini verpasste ihm einen Tritt. Der Hund jaulte auf, der Mann schimpfte, schüttelte den Kopf und ging schnell weiter.
So tönt die Erzählerin, die wir oft im Studio trocken aufgenommen haben. Und jetzt wollen wir doch dem Ganzen mal noch ein Bild geben. Wir fangen an mit ihr.
Am Dienstagabend stand Heini im Dunkeln auf der alten Brücke.
Also sie steht auf einer Brücke.
In Strömen.
Dann tun wir einen Fluss
dazu. Er hatte keinen Schirm und war klatschnass.
Und?
Regen. Durch die wasserbesprenkelte Brille konnte er kaum etwas sehen. Er wischte sich übers Gesicht. Weit hinten tauchte eine Gestalt mit einem Hund an der Leine auf und näherte sich rasch.
Abend.
Ein junger Mann mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze.
Nass, was?
Der Hund schnüffelte aufgeregt an Heinis Hose. Heini verpasste ihm einen Tritt.
Hey, hey, hey.
Der Hund jaulte auf, der Mann schimpfte, schüttelte den Kopf und ging schnell weiter.
Blöd, Mann!
Mit diesen Geräuschen gibt es einen Raum. Eine Szene wird plastisch. Es gäbe auch andere Möglichkeiten, sagt Miriam Emenegger, die Hörspiel-Audiotechnikerin.
Ein Beispiel, der gleiche Text, wo ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen Horrorflächen drunter mache, das könnte dann zum Beispiel so tönen.
Am Dienstagabend stand Heini im Dunkeln auf der alten Brücke. Es regnete in Strömen. Er hatte keinen Schirm und war klatschnass. Durch die wasserbesprenkelte Brille konnte er kaum etwas sehen. Er wischte sich übers Gesicht. Weit hinten tauchte eine Gestalt mit einem Hund an der Leine auf und näherte sich rasch.
Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Horrorschreckmümpfel, wo irgendein Fantasy-Monster wird von hinten führen, eigentlich mit dem gleichen Text erzählt. Ja, dann kommt die dort unsere, mit dem Programm, das wir haben, das sind so Hallgeräte. Und dort tut man dann den richtigen Hall auswählen. Also ich kann jetzt zum Beispiel die gleiche Erzählpassage von ihr, könnte ich jetzt zum Beispiel in die Kirche tun. Das kann ich mal vorbereiten. Dann habe ich hier zum Beispiel verschiedene Kathedralen. Dann wähle ich hier mal eine aus.
Am Dienstagabend stand Heini im Dunkeln auf der alten Brücke. Es regnete in Strömen. Er hatte keinen Schirm und war klatschnass.
Dann ist dann die gute Frau auf einmal in der Kirche rein. Dann habe ich noch ein Beispiel, ganz einen kurzen Auszug von einem Schreckmümpfel. Das ist jetzt ein Szenisch. Das heisst, es ist nicht nur eine Erzählerin, sondern es sind zwei Leute, wo zwei Schauspieler, die eigentlich wie im Theater auf der Bühne stehen und zusammen spielen. So muss man sich das auch Hörspiel machen vorstellen. Jetzt hören wir das einmal trocken. Das tönt dann so.
Diese verdammten Zuckerl helfen mir auch nichts. Dafür habe ich jetzt Bauchweh von dem Zeug.
Das tut mir leid.
Beim Herzchengasse 57, richtig?
Ja, richtig.
Okay. Jetzt könnte man sich verschiedene Sachen unter dem vorstellen. Und die Originalszene wäre dann die.
Diese verdammten Zuckerl helfen mir auch nichts. Dafür habe ich jetzt Bauchweh von dem Zeug.
Das tut mir leid.
Beim Herzchengasse 57, richtig?
Ja, richtig.
Gut, ho, Pfeffer! Warte, ich trage dir die Tasche in dein Zimmer.
Da haben wir jetzt ganz verschiedene Geräusche. Wir haben Wind, wir haben dann die Kutsche mit Fahrt. Dann haben wir weiterhin natürlich dann das Aussteigen von der Kutsche, das Ross, das noch ein bisschen wiehert. Und so baut man dann da wirklich sich so eine Welt zusammen.
SRF 1, Sie hören die Sendung Doppelpunkt über Schreckmümpfli und die Lust aufs Gruseln. Horror- und Schauergeschichten, die gibt es im Hörspiel, im Film und auch in der Literatur, in Kinder- und Jugendbüchern und in der Erwachsenenliteratur ebenfalls. Warum hat der Mensch Lust auf die Angst, auf Horror, auf Schauergeschichten? Wenn der Mensch weiss, dass er heil aus einer Geschichte rauskommt, dann kann Angst eine Lust sein. Das sagt auch der Psychologe Lutz Jenke von der Uni Zürich.
Also zunächst einmal ist das ein Erregungsphänomen. Man muss sich ungefähr vorstellen, wenn man entspannt ist, dann befindet man sich in einer mittleren Erregungslage. Und wir finden diese mittleren Erregungslagen eigentlich nicht ganz so angenehm. Wir suchen immer so ein bisschen eine Auslenkung. Die darf nicht zu viel werden. Und beim Gruseln bewegen wir uns in eine Richtung, die bis zu einem bestimmten Punkt sehr interessant ist. Und Interessantheit lösen wir ja aus bei unangenehmen, nicht besonders gut bekannten Situationen. Und das empfinden wir auch ganz gut. Das ist übrigens in der Kunst genauso. In der Kunst lieben wir Sachen, die ein bisschen aus von der Normalität abweichen. Und beim Gruseln ist das ungefähr das Gleiche. Wir brauchen eine bestimmte Erregung und die suchen wir dann im Gruseln. Das hat übrigens Thomas Mann sehr schön in seinem Buch Der Untertan beschrieben, als er in der ersten Zeile den Heinrich beschreibt. Heinrich liebte das wohlige Grausen, wenn er mit seiner Mutter in den dunklen Wald ging. Das ist so eine Art Kick. Der darf nur nicht so stark werden. Da gibt es eine Schwelle und diese Schwelle ist sehr individuell. Bei einigen ist sie niedriger, bei einigen ist sie höher. Und bis zu dieser Schwelle empfinden wir diese Auslenkung als sehr angenehm. Dann wird zu Angst oder Aggressivität, also Flucht oder Kampf, wird ausgelöst. Aber bis dahin ist sie sehr, sehr interessant. Und das ist wahrscheinlich die Erklärung dafür, warum es so viele Fernsehsendungen, Bücher oder Kinofilme gibt, die so mit Gruselaspekten arbeiten. Vor allem, wenn wir aus der Ferne uns diese Geschichten anschauen, ohne sie selbst zu erleben, dann können wir wirklich dieses kleine, wohlige Grausen genießen. Wir sind ja nicht selbst betroffen, wir sehen es aus der Ferne und sind erregt. In der Situation, wo keine Gefahr besteht, können wir sehr, sehr viel von dieser unangenehmen Erregung ertragen. In der Situation, wo wir in der Gefahr sind, ertragen wir viel weniger davon. Das muss man natürlich auch dabei bedenken. Im Film sehen wir viele unangenehme Szenen und können unheimlich viel ertragen gewissermaßen. Im realen Leben ist es ein bisschen anders.
Der Psychologe Lotz Jenke von der Uni Zürich ist Hirnforscher.
Das ist ein Gefühl, das im Gehirn entsteht, in bestimmten Gebieten des Gehirns. Und dieses Gefühl ist eben verbunden mit ganz bestimmten Empfindungen unseres Körpers, im Magen beispielsweise, im Herz oder eben auch an der Haut, wo sich die Haare aufstellen und wir dann eben diese schöne Gänsehaut haben.
Angstgefühl und Schrecken haben auf den Menschen immer eine Wirkung.
Also zunächst einmal ist es so, dass diese Empfindungen ein Signal sind oder Signale sind für unser Gehirn, unser Verhalten zu steuern. Denn unsere Gefühle dienen so als Wegweiser, was wir zu tun haben. Wenn wir Angst haben, muss unser Gehirn das gewissermaßen wissen und sich entsprechend verhalten.
Die Lust auf Angst, die kann man auch mit Büchern befriedigen. Wie ein Hörspiel oder ein Film hat auch die Literatur ihre Trick, wie sie das anbringt. Zürcher Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Christina Lötscher sagt, wie das besonders gut funktioniert.
Das beste Mittel ist, wenn man versucht, etwas Unheimliches, irgendein dunkles Geheimnis, etwas Gefährliches, etwas Grauenhaftes anzubeschwören, ohne genau zu sagen, was es ist. Also ich habe das Gefühl, das Gruseln und Angst und Spannung auch, es gibt ja so eine spezielle Art von Gruselspannung, ist dann am stärksten, wenn man nicht genau weiss, mit was man es zu tun hat.
Die Literatur kann etwas behaupten, etwas aufbeschwören. Und wenn das zum Beispiel ein Ich-Erzähler macht, dann kann es einem nachgehen, sagt Christina Lötscher.
Also wenn ich das jetzt mündlich erzähle, so eine Geschichte, dann bin natürlich ich das. Das ist klar. Da muss man es so anbringen, ja, dass man mir glaubt, dass ich das gewesen bin. Und ich meine, jetzt fällt mir gerade ein, wenn man jetzt daran denkt, wie lange es eigentlich Gruselgeschichten schon gibt, lang bevor es eigentlich das Genre Horror überhaupt gegeben hat. Zum Beispiel in der Odyssee. Also in ganz alten Geschichten hat es ja auch immer Monster gegeben, wahnsinnig unheimliche Situationen, wo die Figuren Angst hatten, wo sie nicht genau gewusst haben, mit was sie zu tun haben. Also wenn man jetzt an Odysseus in der Höhle vom einäugigen Reis Polyphem denkt, da kommt man auch richtig Angst über, wenn man das liest oder wenn einem das erzählt wird.
In der Horrorliteratur beliebt sind Schauplätze wie Schlösser, Kirchen, Klöster oder Antiquariate, wo quasi das Böse in Bücher lauert. Schauplätze können auch innere Landschaften sind Seelenlandschaften, rein symbolische, wie sie zum Beispiel beim berühmten Horrorschriftsteller H.P. Lovecraft vorkommen, sagt Christina Lötscher. Grundsätzlich können Gefahr aber überall sein.
Das gehört schon zu der Grundbedingung der Existenz des Menschen, dass er natürlich auf eine Welt kommt, die bedrohlich ist, die voller Gefahren ist. Also ganz egal, ob das jetzt in der Antike, im Mittelalter oder in der Gegenwart ist. Gefahren ändern sich. Und Geschichten ändern sich. Aber dass man Angst hat und dass man lernen damit umzugehen, das ist ganz klar.
An dem habe ich grundsätzlich nicht einmal die Zeit der Aufklärung etwas geändert, sagt die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Christina Lötscher.
Ich glaube, das Wichtigste für die Aufklärung war die Erkenntnis, dass wir mit unserer Vernunft verstehen können, wie die Welt eigentlich funktioniert. Dass nicht irgendwelche Götter da sind, die über unser Schicksal bestimmen. Dass vielleicht nicht einmal ein christlicher Gott mehr da ist. Also das ist ja in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Aber dass wir eigentlich, also was der Kant gesagt hat, man soll den Mut haben, den eigenen Verstand zu brauchen, zu fragen, zu verstehen. Und das ist natürlich etwas sehr Gutes. Und hat dann aber gleichzeitig auch dazu geführt, dass man plötzlich so die wahnwitzige Idee hatte, dass man alles durchdringen kann. dass die ganze Welt erklärt werden kann. Und kein unheimlicher Rest mehr ist, kein unverständlicher Rest mehr. Und was dann eben die Romantik oder eben der Schauerroman, die schwarze Romantik, was da passiert ist, ist, dass man eigentlich, dass die Aufklärung an ihre Grenzen gestoßen ist. Also, dass diese Art Literatur davon erzählt, wo eigentlich Grenzen sind vom Verstehen. Und was jenseits von diesen Grenzen ist und was man halt einfach immer noch nicht fassen kann.
Der Rest, den man nicht erklären kann, der Wahnsinn oder was nach dem Tod ist. Beim Horrorpersonal ist die Fantasie der Literatur schier grenzenlos.
Was natürlich immer gegeben hat, sind Monster. Also ich glaube, das ist etwas, was die Menschen unglaublich fasziniert. Monster, dann auch Gespenster. Tote, die zurückkommen, das ist auch etwas sehr Altes. Tote, die nicht im Grab bleiben, sondern wieder rauskommen. Vampire, das, was man jetzt heute auch Zombies nennt. Tote, die nicht tot sind, etwas extrem Unheimliches. Und dann etwas, was ganz wichtig ist, sind, das hat jetzt auch mit den Gespenstern zu tun, mit Geheimnis, mit Schuld. Sachen, die passiert sind und die nicht vorbei sind. Also Schuld, die nicht gesühnt ist zum Beispiel. Und dann kommen die, dann wandeln die Leute, die Figuren, die Unrecht erlitten haben, die gehen dann um als Gespenster. Das ist ein ganz grosses Thema, das immer wieder vorkommt. Dann gibt es natürlich auch so die spezifische Art von Monster, wo eigentlich das Dunkle im Mensch sich zeigt. Also Werwölfe sind jetzt da gerade die, wo ich denke, sagen, können wir am besten nachvollziehen, wie das funktioniert. Also der Werwolf ist ja eigentlich der sich bei Vollmond in eine reissende Bestie verwandelt. Und das ist auf eine Art eine Metapher für den Mensch als zerstörerisches Wesen, das versucht, zivilisiert zu sein, aber halt immer das Dunkle und Animalische in sich trägt. Er kann sich höchstens, da gibt es auch ganz viele Geschichten darüber, er kann sich einsperren, er kann sich fesseln, aber er kann nichts dagegen machen. Das ist ein Fluch, wo er hoffnungslos ausgesetzt ist. Und das weiss er, ja. Das ist eben die grosse Tragik von dem Werwolf. So funktioniert das, dass man zwar ganz eigentlich auf der Seite vom Monster ist, das ist ganz häufig so, und gleichzeitig, wenn er sich dann verwandelt in einen Werwolf, dann kommt man auch Panik rüber. Und ich glaube, es ist eben die berühmte Angstlust, die sich dann zeigt. Also die Lust, am grauenhaftesten ins Auge zu schauen.
Eine berühmte Person ist der Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Also da gibt es wirklich so eine Typologie von Figuren, die immer wieder kommen. Und dazu gehört, jetzt abgesehen von denen, die wir schon genannt haben, sicher auch Doppelgänger, wo man plötzlich sich selber sieht. Also Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wo eine ähnliche Funktionsweise hat wie der Werwolf.
Das Horrorpersonal hat mit der Zeit Zuwachs bekommen.
Es gibt einige Figuren, die uralt sind. Eben so gewisse Monster, Werwölfe, Vampire, Gespenster, Zombies sind auch relativ alt. Aber dann gibt es auch solche, die es tatsächlich erst seit der Romantik gibt. Seit der Zeit, wo man eigentlich Horror als Genre, also den Schauerroman, entdeckt hat. Und da kommen dann künstliche Menschen ins Spiel. Also berühmteste Frankensteins Monster. Da kann man sich ja fragen, wer ist jetzt da eigentlich das Monster? Der Dr. Frankenstein, der geschaffen hat aus Leichenteilen. Oder das Monster, das verzweifelt an seiner Existenz.
Und dann gibt es auch Puppen oder das Monsterauto beim Stephen King.
Und dann gibt es natürlich immer auch wahnsinnige Figuren. Also je länger, je mehr sind es in der Literaturgeschichte vielleicht weniger Monster. Die gibt es zwar immer auch noch, die bleiben uns erhalten. Das wissen wir ja auch. Vampire haben ja einen grossen Boom erfahren, anfangs von diesem Jahrtausend. Die gibt es immer. Aber was es auch gibt, das sind dann mehr so in Thriller und zum Teil auch in Krimis mit so Horrorelement. Das sind wahnsinnige, also Serienmörder, oder dann Leute, die völlig wahnsinnig werden und irgendwo eingesperrt sind und rauswollen, solche Sachen.
Und da ist sie wieder, die Lust auf Angst. Die Lust, Horrorgeschichten zu erzählen und zu hören. Und damit in die eigenen Abgründe zu schauen.
Ich glaube, das ist gerade gut, dass wir beim Thema Werwölfe sind, weil das hat tatsächlich etwas zu tun mit diesen menschlichen Abgründen, die uns ja eigentlich so viel Angst machen wie sonst nichts, glaube ich jetzt. Vielleicht der Tod, vielleicht ja, der Tod und die eigene Zerstörungswut, also das, was man als Böse nennen könnte, wo man in sich selber spürt. Und ich glaube, das ist etwas vom Allerunheimlichsten. Und natürlich hat der Mensch dann irgendwie das Bedürfnis, sich mit dem zu konfrontieren auf irgendeine Art. Und darum erzählt man ja die Geschichte. Also ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Grund, dass man Horrorgeschichten erzählt, damit man eben Lust hat daran, diesen grauenhaften Sachen ins Auge zu schauen, wo man eigentlich sonst lieber nichts damit mehr zu tun hat, wo man verdrängt, wo man auch von sich selber behauptet, man hat nichts mit dem zu tun.
Die Horrorliteratur, die Schauerliteratur hat eine lange Tradition, sagt Christina Lötscher.
Und dann würde ich jetzt vielleicht so die postmodernen Horror-Schauer-Romane nennen, wo es natürlich darum geht, mit dem zu spielen, also mit dem Erbe, dem literarischen Stoff auch zu spielen. Und ein Roman, der mir dazu einfällt, der gilt eigentlich gar nicht als Horror, hat aber viel davon, nämlich «Der Name der Rose» von Umberto Eco, wo der Film ja sehr auf so Gothic-Horror, also wirklich klassischen Horror, verfilmt ist. Da sieht man das sofort, oder? Die Bildsprache, also das Kloster, das so aufragt, und die Mönche, wo man nicht sieht, wer unter den Kutten ist. Das sind so ganz klassische Elemente aus dem Schauerroman oder eben Gothic, wie es im Englischen heisst. Und das ist im Film stärker herausgeschafft als im Buch, weil dort geht es auch noch um ganz viele andere Sachen. Aber das ist schon, dass er den arbeitet fest mit dem. Und ich glaube, wenn man das kennt, hat man einfach mehr Freude daran. Es gibt natürlich einerseits so richtige Horrorautoren wie Stephen King, aber das ist, obwohl er so berühmt und viel gelesen ist, eher eine Ausnahme. Der Horror hat sich eigentlich je länger, je mehr angefangen zu verteilen auf ganz andere Genres. Und zwar gibt es ihn im Thriller, wenn Serienmörder zum Beispiel auftreten. Dort, also so, wo man eigentlich als Krimi liest, aber das sind dann die wirklich extrem schwarzen, extrem harten Krimis, wo es auch weniger um den Kommissar geht, sondern um den Mörder. Das ist eine Möglichkeit. Dann in der Fantasy. Das ist ja traditionellerweise ein Genre, wo eher am Schluss das Gute gönnt. Das hat sich jetzt aber auch angefangen zu verändern. Und dort gibt es sehr viel, also es nennen wir auch Dark Fantasy oder Gothic Fantasy, wo also Zonen zwischen Leben und Tod wichtig sind. Es gibt jetzt auch auf Deutsch die ersten Autoren, die solche Sachen machen. Und dann gibt es so ein spezielles Genre, das heisst Urban Fantasy, wo in Grossstädten spielt und in Kanalisationen. Und das nimmt so ein bisschen die Tradition von Jack the Ripper auf. So ein bisschen etwas halb fantastisch, halb historisches, so ein bisschen Patina. Und dort kann man alles Mögliche zusammenmixen. Also es gibt Romane, die in der Londoner Kanalisation Werwölfe, Vampire, alle möglichen Monster sich miteinander umschlönt. Das ist jetzt populär, das gibt es vor allem in der Populärliteratur. Ja. Aber dann gibt es eben auch den sogenannten, das ist noch spannend, dass der Horror ist überall so reingeschlichen, und zwar unabhängig davon, ob es jetzt so extrem populäre Literatur ist, jetzt auch also für ein All-Age-Publikum, wo wirklich einfach spannend ist, oder ob es sogenannte Hochliteratur ist.
Und das ist vielleicht nicht Zufall, weil Angst heute das Thema überall sei.
Ich glaube, wir sind in einer unglaublich angstorientierten Zeit, also wo überall Ängste geschürt werden, vor dem Terror, sogar vor dem, was man isst. Also man kann sich irgendwie am Trinkwasser vergiften und am Fleisch vergiften, an allem, was man isst. Am Gemüse auch.
Der Horror, Monster, Werwölfe und Vampire in der Literatur, das alles gibt es auch, und nicht zu knapp, in der Kinderliteratur, in Bilderbüchern und auch in Büchern für Jugendliche. Es fängt ja schon an bei den Märchen mit den bösen Hexen, dem Wolf oder der bösen Stiefmutter. Es ist unglaublich, wie viel Personal, wie viel Grusel und Angstgestalten, dass es in Bilderbüchern und Kinderliteratur hat, sagt Ute Detmar, Professorin für Kinder- und Jugendliteratur und Direktorin vom Institut für Jugendbuchforschung an der Goethe-Universität Frankfurt. Auch bei den Kindern geht es um etwas Unbewusstes, um Ängste.
Wenn man sie so liest als Symbole des Unbewussten, also als Ausdrucksform von Ängsten, die wir haben als Kinder, Angst davor, bedroht zu werden, dass diese Gestalten, die man im Wolf oder die Hexe, die man psychologisch vielleicht als sozusagen Gegenbild zur guten Mutter lesen kann, als Angst vor einer Mutter, die auch böse Anteile hat, dass also solche Symbole, mit denen eben Ängste, auch aggressive Anteile verdichtet werden, dass die jetzt eben in diesen Gestaltungen auch im Bilderbuch auftauchen, das kann man sicher, wenn man sie psychologisch deutet, sagen.
Kinder brauchen sozusagen Monster, sagt Ute Detmar. Die Monster stehen als Stellvertreter da für Trieb, für Gefahren und eben für Ängste. In Kinderbüchern sind die Monster am Schluss besiegt. Das Gute gönnt. Trotzdem gibt es die Meinung, dass man Kinder vor Horror- und Gespenstergeschichten bewahren müsse. Was sagt Dute Detmar dazu?
Ja, natürlich, ich sage das Gegenteil. Ich habe auch gute Gewährsleute, auf die ich mich schützen kann. Also Bruno Bettelheim hat das ja schon mit Blick auf die Märchen formuliert. Kinder brauchen Märchen eben auch, um solche Ängste durchleben zu können und in der Fiktion, die Fiktion ist ja auch ein Schutzraum, ein Kompensationsraum, durchspielen zu können. Und so kann man natürlich diese Begegnung mit den Monstern im Bilderbuch vor allen Dingen auch deuten. Kinder brauchen Monster, weil sie dann eben in dieser Fiktion wie in einer Art literarischen Rollenspiel sich verwandeln können, sich in eine andere Figur verwandeln können, auch in eine Figur der Stärke und der Aggression und damit Dinge, die auch vorbewusst sich ereignen, eine Gestalt gewinnen, man sich darin ausagieren kann und man sie auf gewisse Weise eben auch verarbeiten kann.
Kinder decken sich in so Geschichten, manchmal sogar selber in Monster verwandeln.
Morris Sendaks Klassiker, wo die wilden Kerle wohnen, der beschreibt ja genau eine solche Geschichte, wo ein Kind von der Mutter ohne Essen auf sein Zimmer geschickt wird, weil es zu wild war und dann träumt er sich weg in das Reich der wilden Kerle. Er wird also selbst zu einem solchen wilden Kerl. Nicht nur das, er wird auch der König der wilden Kerle und er kann sozusagen diese Frustration, die er gerade erfahren hat, verarbeiten, indem er jetzt der Alleinherrscher ist, der allen befiehlt, der alle rumkommandiert und der also alles das, was er zuvor nicht konnte, in diesem Reich der Fantasie und der Fiktion ausleben kann.
Gleich nochmal die Frage, wie passt das zusammen, empfindsame Kinderseele und blanker Horror? Sind Kinder nicht noch zu jung für das?
Ja, natürlich ist es ein Einwand, der auch trifft, um Spaß an sowas zu haben, um sozusagen den Schrecken nicht überhand gewinnen zu lassen, muss es ja auch bestimmte Voraussetzungen haben. Also das heißt, das Bedrohliche, das darf einen eben nicht zu nahe gehen, das darf einen nicht so derart erschüttern, dass man eben nicht mehr diese Komponente der Angstlust hat, sondern nur noch Angst hat. Deswegen fungieren die Bilderbücher auch anders, also sie arbeiten mit anderen ästhetischen Mitteln, als das dann die Jugendliteratur tut. Also die Bilderbücher arbeiten oft mit komisierenden Effekten, also die Monster sind nicht so bedrohlich, dass man schreiend davonrennen muss, sondern sie haben oft auch sehr komische, sehr tapsige Züge. Die Figuren werden, wie gesagt, am Ende ja auch, sei es, dass sich die Kinder mit ihnen anfreunden oder sei es, dass sie bändigen, sei es, dass sie in die Flucht schlagen. Also sie erscheinen bezwingbar, kehren also nicht als das Bleiben, nicht als das unbezwingbare Böse zurück. Und so gibt es eben verschiedene ästhetische Formen, damit zurechtzukommen. Es geht ja nicht darum, dass jetzt Dreijährige in irgendeinen Horrorfilm gehen sollen, sondern das sind ja Figuren, die keine Albträume evozieren sollen.
Manchmal sei es auch so, dass Monster lustig daherkommen, eine Mischung sind von Humor und Grusel, Grumor, sagen wir dem. Aber auch Dute Detmar sagt, dass die Lust auf Angst bei Jung und Alt relativ ist, ihre Grenzen hat.
Man braucht wie so eine Art Sicherheitsgurt, ne, wenn man sich in die Achterbahn setzt, damit man eben am Ende auch weiß, ja, das mache ich und das macht Spaß, das ist wie so eine Art Kick, ein Thrill. Aber das geht natürlich nur so lange, wie man nicht tatsächlich um sein Leben fürchten muss. Dann hat man existenzielle Probleme und keinen Spaß mehr.
Auch die Horror-Kinder- und Jugendliteratur verändert sich. Horrorfilme sind bei Büchern unterdessen regelmäßig die Vorlage, sagt Kinder- und Jugendbuchspezialistin Ute Detmar von der Goethe-Universität Frankfurt.
Also es gibt ja auch schon in der Kinderliteratur Horrorserien, die jetzt anders funktionieren, als ich das gerade beschrieben habe. Also der absolute Erfolgsautor in diesem Genre der Horrorserien ist R.L. Stine, der auch als kinderliterarischer Stephen King bezeichnet wird, weil er unglaubliche Erfolge, Auflagen in die Hunderttausende hat. Und das ist nicht so sehr ein Spiel eben mit diesen symbolischen Aspekten und das sind auch keine literarisch wahnsinnig anspruchsvollen Texte. Die sind aber in anderer Weise interessant, weil die sich sehr stark beziehen auf tatsächlich Horrorfilme, vor allen Dingen die frühen Horrorfilme und so eine Filmästhetik mit in diese Horrorserien bringen und das auch nutzen, um auf diese Weise Spannung zu erzeugen und aber auch schon mit den Erwartungen der Leser und Leserinnen, die immer eben auch eine bestimmte Erwartung haben, wenn sie Teile dieser Horrorbezüge auch kennen können, worauf der anspielt. Und diese Erwartungen werden dann immer auch gebrochen oder sie werden genutzt, um zusätzlich Spannung in dieser Dramaturgie aufzubauen. Das wäre sowas, wo man auch sehen kann, wie sozusagen das filmische Leitmedium auch in die Kinderliteratur und in die Jugendliteratur kommt. Also der Stein hat ja nicht nur kinderliterarische Serien, sondern auch jugendliterarische Serien geschrieben.
Und damit der Schreck auch weiter funktioniert, muss es immer ein bisschen struber zu und her gehen.
Auf der einen Seite muss man bestimmte Erwartungen bedienen. Ne? Ein Horrorroman, der das nicht einlöst, der eben keine Figuren auftreten lässt oder keine Situationen entwirft, die uns Angst machen, die uns bedrohlich erscheinen, der funktioniert nicht, weil ein Stück Angst muss ja dabei sein. Ja, wenn aber sozusagen sich die Bilder abgenutzt haben, wenn man viel gelesen hat und vieles schon kennt, dann muss man auch immer wieder neue Szenarien entwickeln oder man muss so eine Art Überbietungsästhetik erfinden, also dass man die Gruseleffekte verstärkt, dass man die Ekeleffekte verstärkt, um sozusagen immer wieder dieses Gruselige auch am Leben zu erhalten. Oder eben man schafft sich eben andere Erzählweisen, in denen eben die Gefahr psychologischer wird oder eben das Ende offen bleibt, sodass man sozusagen sagen, eben dieses Ziel, dieses wirkungsästhetische Ziel, diesen Schrecken zu erhalten, eben in diesem Raum der Fiktion, dass man dem noch gerecht wird.
Das Gruseln, die Angst, der Horror, der Mensch braucht es auf irgendeine Art. Das sieht man schon und besonders bei den Kindern, wo Monster und dunkle Gestalten quasi zum Reifeprozess gehören. Allerdings immer in einem Mass, das dem Alter angepasst ist. Unheimliche Geschichten und böse Mächte, die einem Hühnerhaut geben. Im Grunde genommen ist das Teil von unserer Erzählkultur, seit den alten Griechen. Ihre Sagen und Geschichten vom Odysseus sind Thriller im besten Sinn. Heute wird allerdings anders erzählt. Erzählt werden heute andere Geschichten. Und die Bösen sind auch in anderen Gewändern. Im modernen Thriller, im Film oder im Buch, ist es zum Beispiel die Mafia. Sind es Verbrecher ohne Moral? Ist es der Drogensumpf, der Menschenhandel? Opfer sind gejagt, die aus dem Versteckten für ihr Recht und um ihr Leben kämpfen müssen. Da hat ein Schreckmümpfeli auf den ersten Blick schon fast etwas Gemütliches. Aber Achtung, nur auf den ersten Blick.
One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.